Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge des Geld und Bier Podcasts. Wir freuen uns sehr, dich hier begrüßen zu dürfen. Ja, erstes Mal Premiere. Wir nehmen das jetzt live auf. Also wir sind auf YouTube live gerade, Freitag 16.07 Uhr, um dem Ganzen noch einen Zeitstempel zu geben. Wie immer gilt aber natürlich der Hinweis auf den Disclaimer, dass alles hier nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachahmen gedacht und vor allem aber keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder sonstigen. Wir sind auch an Underlyings beteiligt, die wir hier besprechen. Dann sagen wir es immer dazu, wenn das der Fall ist. Und wahrscheinlich an allen beteiligt über Konstrukte wie den MSCI World. Und damit, lieber Dominik, Prost, Prost. Ich freue mich, dass wir wieder zugeschaltet sind. Und ich bin ja diesmal in Salzburg. Ab nächster Woche sitzen wir dann wieder nebeneinander sozusagen in alter Frische. Und ja, spannende Zeiten, die hier von uns gehen. Wir haben jetzt im Livestream gerade 36 Minuten über die aktuelle Situation gesprochen. Ich glaube, deswegen sollten wir es jetzt möglichst kurz halten. Aber wenn du es nochmal in ein paar Sätzen zusammenfasst, wie ist dein Ausblick jetzt mehr? Also wir haben ja fallende Kurse, wir haben einen Wix, der nach oben schießt, nach der Einigung, dass sie sich jetzt doch treffen, Trump und Xi geht's wieder ein bisschen hinunter mit dem Wix und so weiter. Wie ist dein Take auf die Dinge? Was sind die Gefahren, was sind die Chancen, was sind die Risiken?
Ja, danke mal für die Einleitung. Freue mich, dass wir wieder zusammenkommen und sprechen. Du hast das schon kurz angeteasert, also wir haben da ich würde mal sagen, einen volatileren Markt. Bei mir triggern noch gerade die Stop-Losses. Brav, wie ich sie eingestellt habe, wird da einiges liquidiert gerade. Die Märkte gehen teilweise nach unten und die Volatilität steigt. Also das haben wir die letzten Tage gesehen, initiiert von diesem Thema rund um Xi Jinping und Donald Trump, also China und USA, wo es darum geht, um den Handelskrieg, sagen wir es mal so, um die seltenen Erden hauptsächlich. Und da wird jetzt einmal auf der anderen Seite von Donald Trump das Statement rausgeschmissen, ja, wir sind in einem Handelskrieg, dann nein, wir treffen uns mit China und Xi Jinping hatte einen schlechten Tag und alleine bei der Aussage wird man schon schlecht, also einen stolzen Chinesen so zu beleidigen, ich weiß nicht, ob das richtig ist, direkt aus dem Weißen Haus, aber gut, das sei dahingestellt. Die Märkte schaukeln nach oben und nach unten, vor allem die Volatilität ist sehr hoch, also da was ist die Wohler von der Wohler, der VWIX oder so? Der VWIX müsste ja, wenn man sich den einmal anschaut, der müsste durch die Decke gehen die ganze Zeit, weil die Wohler rauf und runter hüpft. Derzeit ist es so, dass der VIX wieder negativ ist, die Wohler beginnt zu sinken. Wir waren heute auf 30, jetzt sind wir auf 23 und ich finde das sehr spannend, weil ich glaube, dass der Markt das falsch interpretiert. Der Markt kauft derzeit das Narrativ, dass es sich hier um die USA handelt. Und ich sehe dem Ganzen aber ein Credit Risk zugrunde liegen, dass wir hier eine Falschbewertung von Kreditrisiken haben derzeit. Und wir sehen es an den Banken, die teilweise Abschreibungen haben, weil die Kredite falsch bewertet waren. Aber dazu kommen wir vielleicht später noch im Detail. Ich glaube, dass wir hier das Falsche einpreisen und ich glaube, dass das noch nicht vorbei ist.
Alles klar. Also das ist natürlich klar, also schönes Statement auf jeden Fall von dir. Lass uns vielleicht gleich in die Details gehen, bevor ich da herumstottere. Wir haben die USA-China. Dröseln wir es vielleicht auf und fangen wir mit dem USA-China-Thema an. Du hast es kurz angesprochen. Noch einmal zur Erinnerung, 100% Zölle auf chinesische Importe. China mit Exportkontrollen auf seltene Erden. Und das Ganze ist hin und her. Verzeihung, ich ordne das so ein, dass ich tatsächlich sage, es ist ein Geplänkel, ein Vorgeplänkel auf dieses Treffen. Alle ziehen noch einmal die Gräben relativ tief, damit man nachher sagen kann, ja, aber ich bin ja aus meinem tiefen Graben eh schon so weit rausgekommen. Ich gehe jetzt nicht unbedingt davon aus, dass es jetzt ein Riesensupererfolg wird, dieses Treffen, aber ich glaube schon, dass sie sich wieder näher kommen und weiter verhandeln werden. Also ich denke mal, dass es im Vorfeld dieses Treffens ist, das klare Gräben ziehen und dann sagen zu können, ja, aber ich bin dir eh so weit entgegenkommen und noch mehr kann ich nicht und so weiter. Also es ist einfach Verhandlungstaktik für mich, die beide natürlich beides Profipolitiker bis ins Blut beherrschen. Das ist mein Take auf die ganze Geschichte. Donald Trump hat das Thema jetzt eh für, nehme ich mal an, ein paar Tage beerdigt, außer es poppt wieder irgendwas anderes auf. Weiß man ja nie. Aber das ist mein Take auf die Dinge. Wie schaut deiner aus?
Ja, ich denke halt, dass er in der Diskussion nicht drum rumkommen wird. Donald Trump ist jetzt dann bald ein Jahr im Amt und er hat gesagt, ja, China wird auch ein Deal kommen. Wir haben bis jetzt überhaupt keinen Deal mit China, nicht einmal ansatzweise irgendeinen Deal. Und ich denke auch nicht, dass die Chinesen sich einen Millimeter nur in die Richtung von den USA bewegen werden, weil sie das nicht müssen. Also das ist so meine Ansicht. Ich glaube, die Zeit spielt für die Chinesen. Auch die Rohstoffverfügbarkeit spricht generell für Asien oder für den politischen Osten. Die Majority auf Rohstoffe, also der Hauptanteil der Rohstoffe liegt normal im politischen Osten und nicht im politischen Westen. Und wir sehen es jetzt mit den seltenen Erden. Das ist halt ein Beispiel von vielen. Und auch beim Öl ist man unabhängig. Saudi-Arabien hat einseitig den Petrodollar aufgekündigt. Die USA verliert die Vormachtstellung und den Zugriff auf die Rohstoffe, meiner Ansicht zunehmend. Und genauso wird es mit China sein. Ich finde, die USA haben den Hebel nicht in der Hand über China und das wissen sie auch und deshalb werden sie da keinen Handelserfolg erzielen. Deshalb kann er Gräben ziehen, so tief er will und sagen, er geht dann in die richtige Richtung. Wenn er den Chinesen nichts anzubieten hat langfristig, dann wird da auch kein Deal rauskommen, meine Ansicht. Und ja, das werden wir sehen, wie sich das manifestiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass China sagt, okay, wir akzeptieren 15% Strafzölle auf alles. Das ist in meinem Gedankenfeld einfach nicht vorhanden. Das glaube ich nicht. Du bist gemutet.
Wow. Ich glaube, das ist den Chinesen ziemlich egal. 15%, 20%. Am Ende zahlen sie sowieso die Amerikaner. Bin mir nicht ganz so sicher, ob die da nicht eher schmerzbefreiter sind. Aber natürlich werden sie sich nicht alles gefallen lassen. Da bin ich voll und ganz bei dir. Ja, definitiv. Ja. Okay, dann Take 2. Da bist du der Experte. Wir haben es jetzt im Vorfeld ja schon ein bisschen besprochen. Die Regionalbankenkrise in den USA. Na, das sind wieder Kreditausfälle da, die besorgniserregend sind. Das ist ja auch ein Grund, warum der WIG so anspringt gestern und heute auch teilweise untertags angesprungen ist. Magst du dazu vielleicht ein bisschen was plaudern? Ich sehe dich schon scrollen. Ich werde mal deinen Bildschirm freigeben, würde ich sagen.
Ja, also ich habe auf Substack einen Artikel geschrieben dazu und wir sehen da einen Auszug von den ganzen Regionalbanken. Zions Bank Corporation ganz oben mit einem Change von -11% gestern. Und Western Alliance drunter und andere Banken, die man entweder kennt oder nicht kennt. Also ich kenne sicher 70% nicht, wenn nicht sogar mehr. Das sind halt kleine Regionalbanken, man hat die Marktkapitalisierung da. Also geht von 11 Millionen sogar schon weg bis hin zu ein paar Milliarden, 7 Milliarden, 11 Milliarden. Das sind Millionen, Entschuldigung, 13 Milliarden. Ja, 13 Milliarden dürfte das höchste sein, was ich so auf die Schnelle rauslesen kann. Dementsprechend Banken, die da nach der Reihe alle abverkaufen. Und man hat das dann eben auch gesehen in den ETFs, KE, Regionalbanken-F, ETF, KBE, Banken-ETF und der XLF, der Finanzsektor, alle rot. Und auch derzeit rot, wenn ich das richtig sehe. Und die Volatilität ist in die Höhe gegangen und ich habe dann noch einen weiteren Artikel geschrieben, und zwar, warum das zu einer Kettenreaktion führen könnte und was da das zugrunde liegende Problem ist. Und ich möchte da vielleicht kurz darauf eingehen, dass das Repo-Level wieder angefangen hat anzuspringen, also die Overnight-Kredite, das sind Sicherungskredite von 2 Milliarden am 8. Oktober, also jetzt vor einer Woche. Und das war das, was am Freitag den Crash dann ausgelöst hat, meiner Ansicht nach. Weil wir da eben ein Problem haben mit den Banken wieder, wie es scheint. Und wir haben jetzt auch bei der Zions Bank haben wir da eine Abschreibung gehabt wegen faulen Krediten. Und das zieht sich meiner Meinung nach durchs System durch. Und das Problem, was auf der anderen Seite drückt, also wir haben da Optionsmärkte zeigen blanke Panik. Wir haben uns da die gemeinsam mit Michael Langer, liebe Grüße, falls du zuschaust, Michael, haben wir uns angeschaut, die Optionen auf die Regionalbanken, also die KE, den Options Queue, Volatility Queue, und wir sehen halt da diesen Smiley, der normal ist, dass der halt bei den Teenies da weit erhöht ist, also beim White Out of the Money Puts, ist der halt, sind wir sehr hoch, und das sehen wir dann auch hier, dass wir da zumindest den 20er oder 18er, was das ist, Put bei einer Volatilität von 250 haben. Und im Regionalbanken-ETF sogar die komplette Kurve hinten stark nach oben geht. Das heißt, das zeigt halt einfach, dass sich das institutionelle Money abhatcht oder gegen eine Krise eigentlich sogar spekuliert, weil so hohe Levels eigentlich, das sind keine Hedges mehr, meiner Ansicht nach, sondern direktionale Wetten. Und da sehe ich das halt einfach als Warnsignal, wie es da richtig steht. Und das kann man halt in Verbindung bringen, und da geht es jetzt halt weiter in die Theorie mit einem Short Squeeze im Silber. Wir sehen halt, dass in der CME Group, Chicago Mercantile Exchange, die halt für die COMEX zuständig ist, die Commodity Exchange, die Rohstoffbörse in New York, und dass wir hier die Clearingstelle hat die Margin Requirements erhöht für Gold- und für Silberkontrakt, und Das bedeutet natürlich, dass der Markt enger wird. Man erhöht Margin Requirements nur dann, wenn man glaubt, dass die Leute, die Margin haben, halt vielleicht eventuell zu Ausfällen neigen. Und das ist wieder geschuldet der erhöhten Nachfrage nach Edelmetallen. Wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen werden, ist halt der physische Metallmarkt massiv überzeichnet. Also es gibt viel, viel mehr Derivatehandel auf den physischen zugrunde liegenden Markt, als es wirklich physisch die Ware gibt. Und zum Beispiel beim Silbermarkt ist es so, dass es 360 Mal mehr Papiersilber gibt, als es wirklich physisches Silber gibt. Das heißt, jede Unze wurde theoretisch 360 Mal verkauft. Und wenn jetzt strukturelle Nachfrage kommt nach physischem Metall, dann kann man irgendwann nicht mehr liefern, weil es natürlich nicht alles gibt. Und diese strukturelle Nachfrage sehen wir nicht nur aus der Industrie, sondern eben jetzt auch auf der monetären Seite, dass die Leute sehr zu Silber greifen, weil jetzt eben ja alles eng wird. Gold schreibt ja Rekord noch nach Rekord hoch. Und jetzt ist Silber dran, auch bei 54 Dollar. Das erste Mal nominelles All-Time-High seit 2011 und 1979 von den Hunt Brothers. Und ja, dementsprechend sehen wir da jetzt eine Marktenge und das drückt natürlich dann hier auf die Kurse. Und was wir noch dazu sehen, ist zum Beispiel London an der London Bullion Market Association, an der LBMA, sehen wir, dass die Leasing Rates für den Forward-Kontrakt, das sieht man da nicht groß genug, die Leasing Rates für den Forward-Kontrakt sehen wir hier, das sind die Ausborgeraten, wenn ich mir einen Monat lang Silber ausborgen will, in der horizontalen einen Monat, dann drunter zwei Monate, und wenn ich mir einen Monat lang Silber ausborgen will, muss ich 39% Gebühr dafür bezahlen, Ausborgegebühr. Warum ist das so? Weil es so eine große Anfrage gibt an physischem Silber an der LBMA, an der London Bullion Market Association, dass man kann nicht liefern und man möchte sich halt von woanders derzeit einen Monat lang Silber ausborgen, um das zu liefern, um es dann wieder später zurückzukaufen und dann wieder zurückzugeben. Und das wird nicht funktionieren. Und deshalb sind diese Leasing Rates so hoch, weil die halt ja diese Marktenge auch darstellen. Das ist ein großes, großes Red Flag-Thema für mich, zumindest auf der physischen Seite. Was wir auch sehen, iShares SLV, der größte Silber-ETF, den es gibt, von BlackRock, der hat, bei dem eskalieren gerade die Borrowing Fees, das heißt, wenn du den shorten willst, wenn du den leer verkaufen willst, musst du dir die Shares ausborgen irgendwo, um sie leer verkaufen zu können. Und da zahlt man normalerweise so 0,75% fürs Ausborgen und derzeit sind die auf 12% Borrowing Fee angeschwollen. Heute sind sie, glaube ich, bei 16%, also nochmal höher. Und da oben sieht man die Anzahl der zu verborgenden Shares. Das wird auch nichts bringen, wenn ich es größer mache. Machen wir es so noch einmal. Die Anzahl der zu verborgenden Shares ist hier bei 0, Available 0. Und genau, das zeugt halt auch dafür, dass man da einfach nichts mehr zu verborgen hat. Und das ist überhaupt spannend, weil der SLV kann Shares aus dem Nichts erzeugen. Er muss physisch nicht hinterlegen. Die physische Hinterlegbarkeit kommt dann über das sogenannte EFP-Programm, also Exchange for Physical, wo man dann an der COMEX wieder Futures-Kontrakte kauft, die wieder physisch setteln lässt und so das Metall irgendwie refundiert. Das ist viel zu kompliziert, um das da zu erklären. Aber im Prinzip kann man als SLV, muss man nicht physisch hinterlegen. Man kann einfach neue Shares ausgeben. Und wir sind auf einem Höchststand der ausgegebenen Shares und trotzdem sind null verfügbar zum Shorten. Das bedeutet, wir haben die maximale Anzahl historisch gemessen, die jemals emittiert wurde an neuen Shares für den SLV und alle sind verborgt, um leer verkauft zu werden. Wir hatten wirklich letzte Woche Freitag 220.000 Futures-Kontrakte Open Interest, also ein Open Interest von 220.000 Kontrakten an den Futures-Märkten, an der CME, an der Chicago Mercantile Exchange. Und das bedeutet, das sind 1,1 Milliarden Unzen und die Weltjahresproduktion liegt bei 900 Millionen Unzen. Das bedeutet, es waren letzten Freitag 130% der Weltjahresproduktion am Papier im Handel sind über die Ladendecke gegangen. Und alleine das, wenn man sich das mal überlegt, was das bedeutet, dass am Papier 130% der kompletten Weltjahresproduktion in einer Woche den Besitzer wechseln. Das alleine ist schon absurd. Und das ist ein Thema, das uns hier jetzt eventuell auf den Kopf fällt. Und ich glaube eben, dass es da zu Stress im System kommt. Und habe ich jetzt da nicht in dem Report drinnen, aber man weiß ja, wer short ist. Man kann das ja nachvollziehen an den Commitment of Traders Report Daten, an den COT-Daten, die jeden Freitag um 22 Uhr erscheinen. Und die immer für den letzten Dienstag gelten. Da kann man dann sehen, wer ist long, wer ist short. Und natürlich haben die größte Netto-Short-Position liegt bei den Banken. Das heißt, die Banken drücken da auf den Preis drauf. Und da habe ich in dem Artikel halt auch beschrieben, dass es halt irgendwie auch ein komischer Zufall ist, dass man die Code-Daten jetzt derzeit nicht reporten kann, weil man einen Government-Shutdown hat und derzeit dort nicht gearbeitet wird. Ja, ein Schelm, wer Böses denkt. Also ich möchte gar nicht wissen, wie hoch die Netto-Short-Position derzeit ist, aber wir werden es nicht wissen, weil es wird einfach nicht reportet, weil die Code-Daten nicht rauskommen. Dementsprechend sehr spannend. Was wir noch haben, ist Backwardation. Wenn man Futures handelt, also Warentermine, dann muss man sich zwangsläufig mit der Terminstrukturkurve auseinandersetzen. Die kann zwei Formen annehmen, und zwar Contango und Backwardation. Contango ist so eine aufwärts gebeugte Kurvenform. Das bedeutet quasi, dass wenn ich das Metall heute kaufe, ist es billiger, als wenn ich es in einem Monat in der Zukunft kaufe, weil ich ja natürlich bei Rohstoffen physische Lagerung habe. Also ich muss ja Silber oder Gold oder Öl, muss ich ja in einem Warenhaus lagern, habe dann eben Lagerkosten. Dementsprechend ist die normale Strukturkurve ist nach oben gebeugt, nennt sich dann Contango. Und wir sind derzeit aber in Backwardation beim Silber. Und das sieht man hier an dieser Grafik. Und zwar ist das hier der Silver Spot Kontrakt minus, also der Silver Spot Preis minus dem Forward Month einen Monat, also dem Futures Kontrakt, der einen Monat im Voraus handelt. Und da sieht man halt die Differenz. Und alles, was oben ist, ist Backwardation. Und alles, was unten ist, ist Contango. Und wir sehen halt hier eine Backwardation, die, wenn man es zurückrechnet, so hoch ist wie das letzte Mal 1979 beim Squeeze der Hunt Brothers. Und also wir sehen halt da einen massiven Spike in der Backwardation, dass wir da $2.50 Kontraktdifferenz haben. Das heißt, die Leute sind bereit, einen Aufpreis zu zahlen, um ihr Silber heute zu bekommen als nächstes Monat. Und das ist auch die nächste große Red Flag. London ist trocken. Es gibt Meldungen, dass Zollfreilager derzeit die Auslieferung des Silbers, Platinums und Palladiums gestoppt haben in Singapur und in der Schweiz. Die Perth Mint kann keine Münzen mehr drucken. In USA oder Kanada fehlen die Rohlinge. Es bricht aus allen Ecken und Enden. Umicore kann nicht liefern. Man sieht es auch wirklich an den physischen Märkten, dass teilweise nicht geliefert werden kann. Bei uns in Österreich ist zum Glück alles verfügbar. Also ich habe extra noch die Dealer abgeklappert, nichts gekauft, habe geschaut, wo noch was verfügbar ist. Bei uns geht noch alles. Aber es gibt viele große Prägeanstalten, wo nichts mehr verfügbar ist. Und alles in allem ist das halt ein Bild, das wirft halt einen bitteren Beigeschmack an. Und ich habe da dann die These aufgestellt noch dazu und habe gesagt, dass wenn es dadurch zu Stress im Bankensystem kommt, dann könnte das halt wirklich so sein, dass wir da was ganz Komisches sehen, und zwar, dass nur der Silberpreis grün ist und alles andere rot und die Volatilität ist noch grün. Und das hatten wir letzte Woche und deutet für mich auch auf einen Short Squeeze hin. Die Frage ist, wie weit wird das gehen, bevor man da reinsteppt. Und genau, der Repo-Bankenmarkt ist halt auch so ein Thema, und da habe ich halt jetzt noch aufgezeichnet die ganzen Rettungsprogramme für die Banken. Ich zähle jetzt nicht alle auf, wie sie heißen, aber die meisten werden es kennen. Repo-Markt ist zum Beispiel auch dabei. Und auf jeden Fall ist es so, dass das die Krise 2008 war und die hier ja quasi nicht mehr relevant ist von der Amplitude her mit 80 Milliarden. Wir haben dann 2020 bei Corona noch einmal ungefähr dasselbe gebraucht wie 2008. Aber dann bei der Bankenkrise 2023, wo die ersten Regionalbanken umgefallen sind, da waren es dann schon 320, 340 Milliarden. Das ist halt ein Thema, wo ich sage, die Tendenz geht nach oben, die nominale Fallhöhe wird immer höher, die Amplitude wird höher. Wir brauchen bei der nächsten Krise wieder mehr Cash. Und die Frage ist halt, wie verklickert man dem Staatsbürger, dass wir jetzt wieder 300, 500, 800 Milliarden drucken müssen, eine Billion drucken müssen, um irgendwen zu bailouten, irgendwelche Banker, die sich wieder verzockt haben. Das war 2008 schon schwierig, bei 80 Milliarden. Und die Frage ist halt, mit welchem Grund schafft man das? Und meiner Ansicht nach hat man halt da während Corona hat man einen großen Grund gehabt mit der weltweiten Pandemie, dass man die Geldschleusen geöffnet hat. Bei der Bankenkrise hatte man einen. Und meine Frage, die ich halt immer in den Raum stelle, ist, was ist die nächste Krise, die uns trifft, dass wir es rechtfertigen, solche Geldsummen drucken zu können? Weil es ist nicht die Frage, ob die nächste Krise kommt, sondern nur wann. Das ist allein dem System geschuldet, wie es aufgesetzt ist, mit einer Wir leben in einem Kreditgeldsystem, in einem Schuldgeldsystem. Das heißt, der Zins, der unweigerlich entsteht, wenn Kredit irgendwo geschöpft wird, der muss ja irgendwo herkommen. Der Zins war vorher nicht da und der muss ja irgendwie erwirtschaftet werden. Das geht entweder über realwirtschaftliche Steigerung, also entweder erhöhe ich die Produktivität oder die Produktionszahl. Und wenn ich das nicht zusammenbringe, weil diese Optimierung durch Innovation hat irgendwann ein Ende, gibt es ein natürliches Cap einfach. Und wenn ich das nicht mehr zusammenbringe, dann kann ich es nur mehr weginflationieren. Und da sehe ich halt ein Problem. Also der Zinseszinseffekt ist eine exponentielle Funktion, das wird jeder von euch wissen. Und das bedeutet auch, dass die Wirtschaft dementsprechend exponentiell wachsen müsste, um dieser exponentiellen Erweiterung der Geldmenge irgendwie realwirtschaftlich entgegenzustehen. Weil wenn ich Geld drucke und dem realwirtschaftlich aber keinen Gegenwert gegenüberstelle, dann bedeutet das, dass eine erhöhte Geldmenge auf eine selbe gleichbleibende Anzahl an Waren und Dienstleistungen und Gütern trifft. Und das ist ja der Inbegriff von Inflation, Inflare, Aufblasen der Geldmenge auf dieselbe Anzahl der Waren und Dienstleistungen. Dann wird ja das einzelne Gut teurer. Und das sehe ich halt als Problem, dem wir da gegenüberstehen. Das ist so die kurze Langfassung, sagen wir es einmal so. Bist du noch da, Thomas?
Ja, ich bin noch da, Die kurze Langfassung, also sehr gut. Also ja, es ist für mich nachvollziehbar, was du sagst, alles definitiv. Und ja, Inflare ist mir hängen geblieben, Inflare. Alles klar.
Ja. Wenn du irgendwas merkst, dann findet das.
Dann das. Ja,
so machen haben die das. Märkte gemacht, während ich gesprochen habe?
Ja, nicht viel. Die Märkte haben nicht auf deine Ausführungen in irgendeiner Art und Weise reagiert. Sie sind, oder der SPX ist ein bisschen gestiegen. Also ja, es tut mir sehr leid, dass ich da nichts anderes sagen kann dazu. Aber natürlich spannende Themen, die wir da haben, definitiv. Und es ist ja auch so, dass wir mit dem, was du da sagst, eben das abgedeckt haben, was Donald Trump im Moment für Baustellen hat. Ja, diese Baustellen zu lösen, das liegt jetzt an ihm. Ich meine, wir haben jetzt den Regionalbanken, wir haben das Silber, wir haben das alles. Welche Chance gibst du dem? Oder wenn du jetzt einen Ausblick wagen müsstest, oder mach mal wieder unser Ausblickspiel vielleicht, Dominik. SPX im Ende November stand.
Ende November?
Ja, Ende November, ja, der Oktober ist ja schon fast vorbei.
Ach Gott, na, tu mal mit deinen Spielchen, hey.
Ja, wir müssen ein bisschen Power da reinbringen, ein bisschen Action.
6.200,
okay.
Was sagst du?
Gut. Ja, ich sag so 6.500 ungefähr. Also eh da, wo wir jetzt stehen. Bisschen
tiefer. Also auch tiefer.
Ja, okay. Ja,
überschaubar. Du sagst Seitwärtskonsolidierung quasi.
Das ist das, was ich schon die ganze Zeit sage. Ich kann jetzt nicht ausschließen, dass wir nicht auf 6.200 irgendwann runterfallen in irgendeiner Sache. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir auf hohem Niveau seitwärts uns weiter bewegen in das nächste Jahr hinein und dann werden wir weiterschauen. Ja. Die Fondsmanager haben ja auch viel zu verlieren. Also es ist ja auch so, dass die auf Gewinnen sitzen. Man. Also das darf man auch nicht vergessen.
Ja, vor allem die Frage ist halt, was passiert mit dem Rentenmarkt, wenn es da kollabiert, ne?
Außerdem noch, vor allem mit den Amerikanern, die ja ihre Pensions ansparen über Aktien. Ne? Also das darf ja alles, eigentlich darf das jetzt alles nicht passieren, gerade wo die Boomer-Generation jetzt in Pension geht und in den Ruhestand, wäre das Fatalste, wenn das jetzt passiert, oder?
Eigentlich darf das System nie kollabieren, ja.
Naja, ich sage niemals nie, ne?
Ja, ist verteufelt, ne?
Absolut.
Ich habe da noch eine coole Meldung, und zwar Gold hat als erstes Asset der Welt die 30 Billionen Dollar Grenze erreicht. Das wird oft Bitcoin wieder oft genannt in dem Atemzug, dass er Silber überholt oder so. Und da sieht man mal das Market Cap auch von Gold. Also Gold hat mit 30 Trillion und bei uns Billionen das größte Market Cap und zum ersten Mal die 30 Billionen überschritten. Was sagen wir dazu?
Ja, zu erwarten, oder?
Ja, natürlich, also vor allem mit Currency Debasement, also umso weniger die Währung wert wird, umso interessanter ist es. Und gleich im selben Atemzug möchte ich aber auch sagen, eine Statistik, es hat die längsten Goldbullenmärkte haben 9 Wochen gedauert und wir schließen mit heute die 9. grüne Wochenkerze im Gold ab. Und historisch, empirisch war es bis jetzt immer so, dass nach der 9. Woche eine Negativwoche beziehungsweise weitere negative Monate gefolgt sind. Mit einem massiven Drawdown. Und das würde auch zu meiner Theorie passen, dass wir eigentlich den Bullenmarkt von Gold und Silber in der ersten Instanz einmal ausgereizt haben für einen ersten Drawdown und wir da jetzt einmal zum Konsolidieren beziehungsweise zum Abverkaufen anfangen, was auch gesund wäre in der Aufwärtsbewegung.
Ja, also ganz ehrlich, wenn jetzt einmal eine Konsolidierung kommt, ob die jetzt seitwärts ist oder ob das ein nach unten gehen ist, dass man noch einmal nach unten konsolidiert, also das ist dringend notwendig. Ja? Also charttechnisch ist das alles sowas von überhitzt. Das ist unfassbar. Ist halt die Frage, wie. Ja, also man kann ja mehrere Möglichkeiten das haben, sich aufzulösen. Das kann in einem Seitwärtstrend sein, logischerweise. Das kann in einer Korrektur sein. Aber wir sehen halt massiv viel Umsatz jetzt im Moment reinfließen in Gold. Die Umsätze steigen, wenn man sich das anschaut. Ich kann da gerne meinen Bildschirm auch mal freigeben. Die Umsätze steigen massiv an. Also man sieht das wirklich enorm hier in dieser Zone, wie der durchschnittliche Umsatz, wenn die wirklich Woche für Woche nach oben geht eigentlich. Und das ist schon sehr, sehr sensationell. Das heißt, neue Kurse locken einstweilen nochmal neue Käufer an. Wie lange das so sein wird, ist natürlich die Frage. Und auch hier muss man jetzt dazu sagen, und ich glaube, da sind wir d'accord, Dominik, da sind jetzt viele, viele schwache Hände drin. Und ich glaube, dass diese schwachen Hände wieder mal rausgeschüttelt gehören. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Gold korrigiert sogar, nicht nur seitwärts konsolidiert, sondern korrigiert, um wieder die schwachen Hände rauszuschütteln und um auch wieder so ein bisschen eine Chance, weißt du, gerade auch wenn du an der Seitenlinie sitzt, du denkst seit Wochen, beim nächsten Tipp kaufe ich, aber es kommt keiner. Ja, so, das ist schwierig.
Wenn du nochmal zu mir überblendest auf meinem Bildschirm, dann habe ich da einen passenden Chart dazu. Die Bank of America gibt ja immer so ein Manager-Fund-Survey raus, wo sie quasi die Top-Manager befragt, was so der most crowded Trade ist, also der Trade, auf den alle aufspringen. Und es war sehr, sehr lange Long Magnificent Seven. Und wir sind jetzt zum ersten Mal bei Long Gold mit 43% aller Teilnehmer, die sagen, dass das der most crowded Trade ist. Und da ist man halt als antizyklischer beziehungsweise als Contrarian-Investor gut aufgestellt, wenn man sagt, okay, wenn alle Gold kaufen, dann möchte ich eher abstoßen und umgekehrt. Und dementsprechend sage ich auch, der most crowded Trade ist genau der Trade, den ich nicht machen will oder der langsam zu einem Ende kommen wird. Also dementsprechend von der Stelle auch nochmal untermauert. Ja.
Soll ich da dran helfen, dein Gold zurück zum soll ich mitgehen? Brauchst du einen Vordergast?
Ja, danke dir. Das habe ich schon noch im Griff. Das habe ich schon noch im Griff, keine Sorge.
Sehr gut, sehr gut. Ja, spannend, spannend. Gold, hast du dem Gold-Thema noch was hinzuzufügen?
Ja, ich kann lange über Gold reden. Also wir haben zum Beispiel eine Meldung über Heraeus. Argo Heraeus ist einer der großen Smelter in der Schweiz, die bestehende Verträge jetzt auf 1-2 Monate Wartezeit verschoben haben. Also sie können nicht mehr on time liefern. Das ist natürlich auch, also da reden wir jetzt von Silber, aber das ist natürlich auch eine Sache. Also sowas ist halt immer schwierig. Ein ganz spannendes Thema, das man nachdenken kann, ist, dass der nominale Wert einer Unze Gold ist ja in den USA festgeschrieben mit $42. Und wir sind jetzt bei $4,300. Das heißt, wir sind beim fast 100, also beim über 100-fachen angelangt. Und da werden ja auch immer die Rufe lauter, dass man das Gold revaluieren soll, also neu bewerten soll, um eventuell Staatsschulden zu streichen. Und das wird irgendwann passieren. Gibt eine große Theorie, dass man das dann macht, wenn Fort Knox wieder aufgefüllt ist. Wie der Füllstand von Fort Knox ausschaut, das werden wir nie im Detail wissen, nachdem wir keine Livestream-Kamera drinnen haben und Elon Musk nicht mehr im Doge Department ist, um das zu etablieren. Werden wir das nicht wissen. Und genau, also das zum Revaluing von Gold. Und was haben wir sonst noch spannend? Freeport McMoRan ist eine ganz spannende Sache, werden viele von euch kennen. Einer der größten Kupferlieferer, ein riesiger Konzern. Und die haben sich jetzt ausgeklinkt aus dem globalen Benchmark-System. Dieses Benchmark-System, da geht es einfach um die Preisfindung. Und da haben sie sich jetzt ausgeklinkt und wollen da quasi an diesem Preisfindungsmechanismus nicht mehr teilhaben. Und das finde ich eine ganz spannende Nachricht, weil das halt wieder auf den Rohstofftrade aufsetzt und wo wir sagen, international fragmentiert das zunehmend und viele Konzerne nehmen die Preisfindung jetzt auch in die eigene Hand und auch viele Staaten nehmen das allein in die Hand. Wo wir zum Beispiel Barrick ist in Mali enteignet worden, also in Mali eine Goldmine gehabt und auf einmal landet am Hauptgebäude des Minenbetreibers ein Helikopter, ein staatlicher. Und dann wird einmal so die Monatsproduktion Gold abgeholt. Ist halt eine Form der Enteignung für die Aktionäre, die dort in Mali dann investiert sind. Und deshalb sage ich immer, schauen, dass man in Tier 1 oder Tier 2 Jurisdictions, also in den sichersten Jurisdiktionen der Welt, investiert ist, weil politisches Risiko ist was ganz Schieres. Ich bin selbst in Russland enteignet worden mit russischen Aktien, also von der EU enteignet worden in Russland, und dementsprechend auf sowas sollte man aufpassen, weil sowas kann einen in solchen Jurisdiktionen natürlich schneller mal treffen. Ja,
ja, absolut. Und Freeport McMoRan auch Probleme mit einer Mine, die überschüttet worden ist, Schlammlawine oder so war das, glaube ich. Also da definitiv auch Vorsicht angemahnt. Kam eine Frage im Chat. Weiß jemand, wie es bei Bullion Vault aussieht? Keine Ahnung, ob du da Ahnung hast.
Nö. Nein, ich habe nur die Perf Mint am Schirm. Ich habe Filora am Schirm. Ich habe Umicore habe ich am Schirm. Ich habe Argos Hereos habe ich am Schirm, die Probleme haben, aber sonst Bullion Vault war irgendeine Meldung, aber ich weiß nicht mehr genau was. Ich kann es leider nicht mehr abrufen im Hirn. Vielleicht finde ich die Meldung beim Scrollen. Aber fällt mir jetzt nicht ein. Vielleicht kann ich es nachliefern noch.
Okay, dann von Hallemann TV noch die Frage, physisches Precious Metal langsam verkaufen?
Also ich verkaufe von meinen physischen Metallen nichts. Das ist das allerletzte, was ich abstoße. Die Frage ist immer, wenn ich was verkaufe, was kaufe ich stattdessen? Weil wenn ich stattdessen nichts kaufe, dann ist es eine aktive Entscheidung für Cash. Und wenn ich mich aktiv für Cash entscheide, was ja prinzipiell weginflationiert, dann muss ich halt einen guten Grund dafür haben, dass ich einen Kapitalverlust von 2% im Schnitt pro Jahr hinnehme oder bei Hochinflation einfach mehr. Und dementsprechend, für mich ist der Trade in Edelmetalle eher die Realisierung. Also wenn ich jetzt von Risk On verkaufe, gehe ich in Risk Off, und sei das jetzt Staatsanleihen, sei das jetzt physische Edelmetalle. Aber das ist das, was ich am Ende des Bullenmarkts verkaufe, und ich sehe uns bei weitem nicht am Ende des Bullenmarkts, sondern nur beim ersten Zwischenstopp. Also ich sehe uns so am Anfang des zweiten Drittels in der Bullenmarkt-Rallye.
Du bist gemutet, Thomas. Sehr gut. Dann lass uns übergehen zum nächsten Thema vielleicht. Ich hab zwei Themen mitgebracht. Der Wengerboy schreibt schon Ölaktien. Ich muss ganz ehrlich gestehen, meine Hausaufgaben zu den Ölaktien habe ich noch nicht gemacht. Auch aus gesundheitlichen Gründen. Man hört es, ich bin angeschlagen ein bisschen. Aber das kommt definitiv. Ich habe Ölaktien am Schirm. Also ich werde definitiv, mein nächstes Investment wird in zwei Sektoren sein. Das kann ich jetzt auch schon versprechen. Vielleicht können wir darüber ein bisschen plaudern. Das eine ist Öl und das andere ist definitiv die Pharmabranche. Ich habe definitiv schon jetzt ein bisschen mich in die Pharmabranche eingearbeitet. Ich habe auch auf Stock and Log mittlerweile gesehen, dass es davon mehr zu Insiderkäufen kommt. Muss man abwarten. Heute ist ja wieder ein bisschen Druck auf einige, aufgrund der Donald-Trump-Politik, Medikamente möglichst günstig anzubieten. Das wird jetzt nicht ewig so bleiben, und ich glaube, dass das halt schon sehr, sehr viel eingepreist ist. Ich glaube, dass das die zwei Branchen sind, die wirklich den nächsten Zyklus nach oben einläuten könnten. Da geht es jetzt aber nicht wohlgemerkt um Wochen, sondern da geht es mal eher um Monate oder sogar Jahre, das Beginnen mal aufzubauen, also sowohl Ölaktien wie auch Pharmaaktien einzusammeln. Wie ich das mache, ich denke, bei Pharma werde ich der Einfachheit halber eher auf einen ETF zurückgreifen, auf welchen weiß ich noch nicht. Und bei Ölaktien werde ich eher Einzelinvestments nehmen, aber das sind die zwei Branchen, die für mich massives Aufholpotenzial haben. Da werde ich den Hauptaugenmerk darauf legen. Ob es jetzt in nächste Woche wird, sicherlich noch nicht so weit sein, dass ich da mich massiv reingetigert habe. Aber das ist so eine Hausübung, die ich für die nächsten zwei, drei Wochen mitnehme. Und wenn es da was gibt, können wir sicher drüber planen. Wie siehst du die beiden Bereiche, Dominik?
Ja, ich sehe Pharma auch spannend. Es ist ein Bereich, in den ich halt sehr ungern investiere, weil das für mich halt ein schwarzer Fleck ist. Für mich ist es eine Blackbox. Ich kenne mich halt einfach nicht aus damit auch. Ich kann es auch nicht bewerten. Ich weiß nicht, wie verschiedene Dinge medizinisch funktionieren oder wie sie wirken. Und dementsprechend kann ich das auch nicht rational bewerten. Und ich kann schon gar nicht irgendwelche klinischen Studien lesen. Und dementsprechend, ich habe mal schon angefangen, Geologie halbwegs zu lernen und zu studieren, wie man Bohrergebnisse richtig analysiert. Aber in die Medizin steige ich jetzt nicht noch zusätzlich ein. Und dementsprechend kaufe ich, genauso wie du gesagt hast, Pharmabranche immer nur als ETF, breit gestreut, weil die auch sehr, sehr gappy sind. Die können sich halt bewegen mit einer Zulassung extrem in beide Richtungen. Und ich kann noch gar nicht am Ball bleiben, diese ganzen klinischen Studien zu lesen, die ganze Zeit, ob da jetzt das Medikament zugelassen wird oder nicht oder wie auch immer. Für mich ein Sektor, den greife ich nur als ETF an. Und das andere Thema war Öl. Öl ist extrem spannend, vor allem auf den Levels, wo wir gerade stehen. Wenn wir in eine Rezession kommen, irgendwann offiziell in den USA, wir sind ja meiner Meinung nach schon lange drinnen, aber wenn wir in die Rezession dann offiziell kommen, wird Öl vielleicht eventuell nochmal gedrückt werden. Aber ja, Öl wird irgendwann wieder viel höher stehen. Also dreistellige Ölpreise werden wir sicher irgendwann sehen, auch wenn es geopolitisch eskaliert. Dementsprechend ein sehr spannender Sektor. Das Problem, was ich habe, ist einfach nur, dass mir die Zeit ausgeht am Tag. Ich schaffe den Detail-Research derzeit einfach nicht mehr aufzunehmen. Ich bin so tief im Edelmetallsektor drin, um diesen Run da jetzt richtig zu machen, um die Substack-Nutzer und die Community auch immer richtig zu informieren und am Laufen zu halten, um meine Kunden auch wirklich immer up-to-date zu halten, jetzt mit den ganzen Hedging-Positionen und so weiter. Das ist ja alles Aufwand in dieser privaten Betreuung, die wir machen oder ich mache oder du auch natürlich machst. Und dementsprechend fehlt mir einfach gerade die Zeit, neben den Edelmetallen dann auch noch jetzt seltene Erden abzudecken und dann sogar noch Öl. Das schaffe ich einfach in der Detailgetreue, wo ich in der Qualität einfach nicht gern hätte.
Dazu kann ich nur sagen, nicht verzagen, Thomas fragen, wir machen das schon.
Wir werden schon irgendwie abbilden, ne?
Ja, nein. Also ich will mich jetzt auch nicht negativ eingraben mit dieser Rabbit Hole, ist noch gar nicht Medizin. Im Ölbereich möchte ich schon ein bisschen tiefer einsteigen, definitiv. Und wie du sagst, Pharma ist halt was auch für mich eine absolute Blackbox. Also ich werde jetzt nicht anfangen, da irgendwas zu machen, deswegen da ETF. Aber ich glaube schon, dass einzelne Ölfirmen besser performen werden als andere. Und da möchte ich jetzt schon ein bisschen mich tiefer in diesen Research begeben. Und ansonsten glaube ich, dass das ganz gut sein kann. Übrigens Otto Bock, auch ein Anbieter medizinischer Geräte, also da geht es vor allem um Prothesen und sowas ähnliches, hatte ja sein Börsendebüt, ich habe jetzt gerade den Chart aufgerufen, weil es da zum Thema passt, $73 war der Höchststand am IPO-Tag, dann ist schon am IPO-Tag runtergegangen und wir stehen jetzt bei $63 oder sind das Euro? Nein, sind Euro, sorry, Euro etc. Also da mal ein medizinischer Wert. Ja, genau, so viel dazu. Ich hoffe, damit, Erwin, ist deine Frage beantwortet. Ja, ansonsten, hast du noch ein Thema mitgebracht, Dominik, oder hast du sicher in deinem Substack noch ein paar Themen, die spannend sind?
Ja, also Themen gibt es natürlich genug. Die Leute sind alle long, das Call-Volumen steigt ununterbrochen. Also wir sind definitiv im Bullenmarkt. Wäre eine Schande, wenn das mal abreißt. Ich habe da jetzt vielleicht noch aufgeschlüsselt ein Bad Year for Stockpickers. Nur 22% der aktiv gemanagten Fonds schaffen es, ihre Benchmark auch zu performen. Und ich habe halt darunter geschrieben, ein schlechtes Jahr für Stockpicker, Fragezeichen, nicht für uns. Wir haben mit 72,65% alle Benchmarks outperformed. Und das sogar bei Risikokennzahlen, die seinesgleichen suchen. Sharpe Ratio von 1,6, Sortino Ratio von 2,8. Rendite, Risiko von 1,4, Max Drawdown 28,4%. Und das bei einem negativen Beta, bitte wohlgemerkt, auf den DAX, auf den MDAX. Da ist mein Ding verschoben. Ein 0,5er Beta auf den S&P 500, 0,1 auf den Nasdaq, also nicht korreliert mit Nasdaq, nicht korreliert mit Kryptowährungen und 0,4 auf den MSCI World. Also ich bin einfach nur hellauf begeistert und finde das fantastisch. Was sagst du zu den Kennzahlen?
Ja, Wahnsinn, du bist nicht umsonst das Zörakel von uns zwei, wobei abgerechnet wird ja dann, wir rechnen bald ab, gell? Also wir müssen das nochmal ausgraben, wo wir das alles notiert haben, was wir da am Jahresanfang gewertet haben, und du kannst dich schon ein bisschen vorbereiten auf die erste Folge im nächsten Jahr, wo wir wieder so ein bisschen schauen, was wir alles machen werden, ja?
Ja, ich freue mich drauf, weil ich weiß ja gar nicht mehr, was wir alles geredet haben. Ich glaube nur, es ist relativ viel aufgegangen auf beider Seiten und ich bin wirklich gespannt, wenn wir das reviewen werden, was wir da zwischen Weihnachten und Silvester aufgenommen haben, Prediction-Folge für 2025. Ich bin schon sehr gespannt.
Ja, ich auch. Sehr gut. Gut, massiv viele weitere Themen hätte ich jetzt auch nicht mehr am Schirm. Ich meine, wir können natürlich noch über ein paar Kleinigkeiten reden, wie den IPO-Markt. Ich habe jetzt gerade gesagt, Otto Bock ist rausgekommen. In Frankreich scheint die politische Lage sich langsam zu stabilisieren etwas. Da gibt es zumindest keinen Misstrauensantrag mehr, oder zwei sind nicht erfolgreich gewesen. Ansonsten würde ich sagen, Dominik, haben wir das meiste durch. Hast du noch irgendwas am Schirm?
Nein, also natürlich noch Kleinigkeiten, und der VIX scheint sich auch zu beruhigen und die Indizes, also dementsprechend keine Eskalation, zumindest derzeit an dieser Stelle. Wir werden schauen, wie der Markt beendet, wie er wirklich in die Woche geht, in den Schluss. Aber derzeit schaut es kalmierend aus und dementsprechend, ja, sind die Alarmglocken mal abgestellt.
Dann sagen wir wie immer, wir danke, dass du dabei warst. Wir freuen uns über einen Daumen nach oben auf der Plattform deiner Wahl. Wenn du Fragen hast, schick uns die gerne, was man demnächst behandeln soll in diesem Podcast, beziehungsweise im Video. Und ja, wenn du öfters mal so einen Livestream als Podcast haben willst, werden wir jetzt nicht immer machen, logischerweise, aber wenn es mal passt, können wir das sehr, sehr gerne wieder machen. Ansonsten, danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.